Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was die Beichte mit Facebook oder mit Kontaktanzeigen zu tun hat, darum geht es gleich im Gespräch mit dem Historiker Valentin Gröbner, der in seinem neuen Buch eine kleine Geschichte der Selbstauskunft erzählt. Und Corona hat viele neue Wortschöpfungen kreiert, vom Zweitimpfling bis zum Abflachen der Kurve. Aber auch Familien, Arbeitszeit, Cyberabwehr und Stilettonagel sind drei der Neuzugänge, die das Leibniz-Institut für Sprache auserkoren hat und die von nun an im digitalen Neologismen-Wörterbuch zu Hause sein dürfen. Ob zu Recht und was überhaupt von der Auswahl in diesem Jahr zu halten ist, das hat sich Arno Ozesek durch den Kopf gehen lassen.
Kümmern wir uns zunächst um Erstaufnahmeeinrichtungen. Eines der 127 Wörter, die in diesem Jahr neu ins digitale Neologismen-Wörterbuch aufgenommen wurden. Erstaufnahmeeinrichtung wird dort erläutert als offizielle erste Anlaufstelle und Unterkunft zur Registrierung und Versorgung von Asylbewerbern. Soweit so gut, könnte man sagen. Aber falls Sie entschieden woke sind, auch woke ist ein Neuzugang, werden Sie natürlich beklagen, dass das Leibniz-Institut für deutsche Sprache nicht von AsylbewerberInnen spricht, dass es also nicht gendergerecht formuliert, obwohl es gendergerecht ebenfalls zu den Neologismen zählt, die, wie es heißt, bereits eine gewisse Ausbreitung erfahren haben. Uns verblüfft etwas anderes, nämlich welch exotischen Kandidaten das Institut als Erstaufnahmeeinrichtung für Neuwörter dauerhafte Unterkunft im Deutschen in Aussicht stellt. Machen wir einen Test. Wie viele der folgenden Wörter, die offenbar zum letzten Schrei in unserer Sprache gehören, sind Ihnen tatsächlich vertraut? Balayage, Business mit BEZ am Ende, Calligraph Cut, Ecobrick, Flanking, Frostkerze, Hackathon, Manamer, Stilettonagel, Straps mit B, nicht mit P. Falls Sie komplett im Bilde sind, Glückwunsch, an Ihnen ist ein Bruder Grimm verloren gegangen oder eine Schwester. Auch wer mit einem der frischen Neologismen nicht binär ist, darf sich hier angesprochen fühlen. Wir selbst mussten die Bedeutung fast aller genannten Wörter in den Erläuterungen nachschlagen. Calligraph Cut ist nicht etwa eine Kalligrafietechnik, sondern ein Haarschnitt. Frostkerze kein rotköpfiger Trinker im Winter, sondern eine Lampe, die Pflanzen wärmt. Flanking kein fußballdenglischer Sprachunfug, sondern, laut Erläuterung, das Zeigen des nackten Knöchels zwischen Schuh und Hosenbein. Aha, Flanking also. Andererseits gibt es auch altdeutsch klingende Neuzugänge wie Familienarbeitszeit, Pflegegrad, Enkeltag oder Meinungskorridor. Viele Neuwörter, darunter Betrugssoftware, Cyberabwehr, Löschzentrum, kreisen um die Digitalisierung. Auffallen viele andere, Chlorhuhn, Fleischdrink, ovo-vegetarisch, ums Essen und dessen Folgen. Quillt über dem Hosenbund sichtbar das Bauchfett, heißen Rettungsringe jetzt offenbar, wie süß, Muffintops. Ach ja, Mikromobilität nimmt das Institut zwar auf, verschweigt aber die Bedeutung, die man sich ergoogeln muss. Gemeint ist Fortbewegung per Tretroller, E-Scooter, Segway und so. Insgesamt jedoch geht das Institut gewissenhaft vor. Neben den frisch und schon früher kanonisierten Neologismen verzeichnet es auch Wörter unter Beobachtung. Klingt Stasi-mäßig, ist aber sicher lieb gemeint. Die Liste liest sich unterdessen, als hätte der Zeitgeist Logorö. Deepfake, Frenemy, Infodemie, Trumpen, Fronten, Hullern, Everesting, Gaslighting, Instarexie, Snackification, Nipster, Nixon. Für die Älteren unter uns, so ab 24 Jahren, Nixon hieß früher nichts tun und alles Weitere lernen Sie noch, falls es hier relevant wird. Aber so ist das. Wer den Finger am Puls der Zeit haben will, muss den Stoffwechsel der Sprache kennen und die ernährt sich nun einmal gern von Neologismen. Dass sich das Deutsche dabei immer feistere Muffintops um die Sprachhüften zulegt, tja, das spricht wohl für gute Futterverwertung.
Arno Ozesek zu den Neuzugängen im digitalen Neologismen-Wörterbuch, ausgewählt vom Leibniz-Institut für Sprache. Beim Kochen, im Urlaub oder beim Zähneputzen, es scheint kaum noch Grenzen zu geben, wie Menschen sich öffentlich darstellen, ob bei Instagram, nachmittags im Fernsehen oder in tausendseitigen autofiktionalen Romanen. Aber was erzählen solche Mitteilungen wirklich über eine Person? Bin ich das? Fragt der österreichische Historiker Valentin Gröbner in seinem neuen Buch, das den Untertitel trägt, eine kurze Geschichte der Selbstauskunft. Und ich freue mich jetzt, mit ihm verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Herr Gröbner.
Hallo Frau Gerg.
Sie sind ja Historiker und lehren als Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Uni in Luzern. Da denkt man jetzt nicht gleich an die Bespiegelung des Ichs als Thema, aber Sie haben sich schon öfter mit dem Ich in Büchern beschäftigt. Was hat Sie denn jetzt als Historiker gesehen an dieser öffentlichen Selbstauskunft interessiert?
Naja, das, was wir Ich nennen, das Schreiben in der ersten Person Singular, das ist ein ziemlich altes Geschäft. Das beginnt im 14. und im 15. Jahrhundert. Das fällt schon in die Kompetenz des Historikers. Und ich habe auch vor langer Zeit einmal ein Buch über die Geschichte des Personalausweises, des Identifizierens gemacht. Das heißt, wenn die anderen sagen, das ist er, sozusagen. Und mich erstaunt, dass dieses Reden über sich, das sich selbst herzeigen, ja so beharrlich als ganz neues Phänomen von mir selber, von anderen erst recht wahrgenommen wird. Das hat eine ziemlich lange Vorgeschichte und ein paar ziemlich unfreiwillige Aspekte, scheint mir. Und um die geht es in dem Buch auch.
Das, worauf Sie jetzt angespielt haben von vor Hunderten von Jahren, ist die Beichte zum einen, aber auch das autobiografische Schreiben, wie es zum Beispiel Montaigne in seinen Essays angefangen hat. Da geht es ja darum, sich selbst zu erkennen, also auch sich zu verwandeln, quasi ein besserer Mensch zu werden. Sehen Sie denn diese Triebkraft auch bei den heutigen Selbstauskünften?
Naja, Vorsicht, das mit dem besseren Menschen. Erstmal war die Beichte eine Pflicht. Jeder gläubige Christ musste einmal im Jahr sagen, was er Falsches gemacht hat und um Verzeihung bitten. Und bei Montaigne ist es ja nicht einfach nur Selbstverbesserung, sondern erstmal schreibt er ein sehr, sehr erfolgreiches Buch, in dem er sagt, ich schreibe nur über mich, ich bin gar nicht wichtig, aber das ist ein ehrliches Buch, Leser, ich sag dir alles, was so gar nicht stimmt. Es ist ein großartiges Buch, die Essays, die lohnen sich bis heute, aber der sagt nicht immer die Wahrheit und ganz bestimmte Dinge, ziemlich wichtige Dinge hat er weggelassen. Er wollte etwas anderes. Mit dem Schreiben eine Art neues Vehikel von Selbstdarstellung in die Welt setzen und das ist ihm auch gelungen.
Aber das wollte ich gerade fragen. Ihr Buch erzählt ja ausdrücklich eine kurze Geschichte der Selbstauskunft, nicht der Selbstdarstellung. Was ist denn da der Unterschied?
Selbstdarstellung ist ein bisschen ein entlarvendes Vokabel. Einer sagt, der stellt sich doch nur selbst dar. Dann ist das von Geständnis auf der einen Seite und Selbstbespiegelung eigentlich ein bisschen unterschieden. Selbstauskunft ist ein neutralere Term. Und mir geht es ein bisschen um Neutralität. Das Phänomen nicht verurteilen, sondern erstmal schauen, was gibt es für Vorläufer, was für Formen nimmt das an? Und wie kann man jenseits von Moralisierung auf der Ebene von Alltag, Alltagsbewältigung, Alltagsmanagement darüber reden, darüber schreiben?
Und das machen Sie ja auch sehr vielfältig, fand ich, in diesem Buch. Und ein bisschen assoziativ gehen Sie da durch so verschiedenste Gebiete der Selbstauskunft. Ein Kapitel zum Beispiel heißt Klassenfahrt. Da geht es um die sogenannten feinen Unterschiede, wie der Bezirk, in dem man aufgewachsen ist. Bei Ihnen war das Wien-Döbling. Der Dialekt, die Sprache, die jemand spricht, all das gibt ja Auskunft über das Selbst. Darüber ist ja auch in letzter Zeit viel literarisch geschrieben worden. Das kann ja auch unfreiwillige Selbstauskunft sein, solche Distinktionsmerkmale, die man nie los wird, nicht?
Ich glaube, darüber wird seit mindestens 200 Jahren literarisch geschrieben. Das ist der große Treibstofftank. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was habe ich nicht gedurft? Was darf ich jetzt? Mindestens Rousseau, würde ich sagen. Von den Romantikern ganz zu schweigen. Aber das ist nicht meine Firma. Mir geht es ja eher darum, einerseits, wenn ich über die Selbstauskünfte von anderen rede, muss ich schon selber sagen, wo komme ich her? Wie beeinflusst das, wo ich herkomme, meine eigene Art, auf mich selber und auf die Welt zu schauen? Und gleichzeitig, und Sie haben das so freundlich weggelassen, ist einer der roten Fäden durch das Buch sind Liebesgeschichten.
Da wollte ich ein bisschen später drauf kommen, sozusagen als Zuckerl, auf das wir uns hinarbeiten.
Ja, aber Liebe ist ja kein Zuckerl, seien wir doch ehrlich. Liebe ist eine ganz komplexe Mischung aus unbedingt wollen, unbedingt müssen, nicht das kriegen, was man will. Die Selbstauskunft ist ein bunter Strauß an Elementen, wo es um Zwang, Unfreiwilligkeit, Übermut, geht. Und bei der Liebe ist das genauso. Und die Liebe hat verdammt viele unfreiwillige Aspekte. Bei mir zumindest. Und das wäre einer der roten Fäden, die durch sich die verschiedenen Kapitel des Buches ziehen. Was kann ich mir eigentlich aussuchen? Und was kann ich mir nicht aussuchen? Was passiert mir einfach? Und ich beschließe es dann zu meiner eigenen Sache zu machen.
Bin ich das? Fragt der Historiker Valentin Gröbner in seinem neuen Buch, in dem er eine kurze Geschichte der Selbstauskunft erzählt. Herr Gröbner, wir haben über die Liebe schon gesprochen und die beginnt ja oft schon mit so einer Miniatur-Selbstauskunft, zum Beispiel mit einer Kontaktanzeige oder heute etwas in der Art bei Datingportalen. Ist das eigentlich nicht auch schon so eine Art literarische Miniatur, wenn es gut gemacht ist?
Ich glaube ja, aber ich bin ja kein Literaturwissenschaftler. Ich versuche das eher als ein Historiker zu schreiben, und das, was anderes kann ich ja auch nicht, der an der Geschichte des Alltags interessiert ist. Normalerweise, wenn wir jemanden erzählen, wo wir herkommen, dann fangen wir schon ein bisschen an zu flirten. Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Flirten. Das eigene Profil, der eigene Lebenslauf, die eigene Partneranzeige handeln selbstverständlich von ganz kontrollierten kleinen Brocken. Da komme ich her, das macht mich interessant. Deswegen bin ich nicht so wie alle anderen, sondern was ganz, ganz Besonderes. Und das ist sozusagen eine, ich möchte gar nicht Performance sagen, sondern eine Art von selbstgemachten Mosaik aus Momentaufnahmen, wer man ist. Und die ändern sich, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt.
Aber das arbeiten Sie, finde ich, auch sehr schön heraus, dass die Liebe ist ja auch schon eben so eine Art Versprechen, dass man sich zeigen kann, dass man sich als Auskunft die ganze Zeit über sich gibt. Aber es ist ja auch das größte Missverständnis der Liebe, dass man irgendwann den anderen auch gar nicht mehr vielleicht so genau sehen will, wie er sich zeigt, oder?
Großes Thema. Ich habe versucht, in dem letzten Kapitel oder im vorletzten Kapitel des Buches, da geht es um die Wünsche, um den großen Wunsch, den wir alle haben, seitdem wir 12, 13 sind, nach dem der Richtigen, mit der wir dann selbstverständlich viel mehr noch wir selber sein können. Und das hat ja unfreiwillig komische Elemente, über die seltener gesprochen wird. Liebe ist gleichzeitig Pflicht, dann kann sie ja gar nichts anderes sein als eine große Ernüchterung, eine große Banalisierung von Gefühlen. Ohne Alltag geht's nicht, aber der Alltag killt sie oder verändert sie zumindest bis zur Unkenntlichkeit. Und da aus einer Perspektive drauf zu schauen, die vielleicht nicht ganz ernst ist, aber versucht, realistisch und zugewandt diesen Paradoxa der Selbstauskunft und der Selbstverbesserung durch Liebesverhältnisse auf die Spur zu kommen. Das war einer der Antriebe. Normalerweise schreiben Historiker gar nicht ohne weiteres über Liebesgeschichten, schon gar nicht über die eigenen. Aber wenn die Liebesgeschichten Bescherung sind, um das passende, zur Jahreszeit passende Wort zu verwenden, also die große Wunscherfüllung, dann muss man schon genau hinschauen und sagen, und was passiert da eigentlich?
So haben Sie ja auch dieses Kapitel über die Wünsche genannt, Bescherung. Das haben Sie ja gerade selber gesagt, das passt natürlich super in unsere Zeit, in der wir jetzt beide miteinander sprechen. Da zeigen Sie ja auch, dass das Wünschen eigentlich ziemlich viel über uns aussagt. Das ist doch, indem es unsere Defizite oder unsere Sehnsüchte zeigt, eigentlich eine der intimsten Selbstauskünfte, nicht?
Ja, und deswegen sind wir sehr vorsichtig damit. Denn was wir uns so sehr wünschen, haben wir ja nicht. Und das macht uns deswegen verletzlich und zeigt uns als Mängelwesen. Gleichzeitig sind diese Wünsche so etwas wie so ein großer Energiespeicher. Und das merkt man zu Weihnachten ja auch. Wir sollen uns was wünschen. Wünschen ist Pflicht. Wenn wir uns nichts mehr wünschen, bricht die Wirtschaft zusammen und das will natürlich niemand. Und gleichzeitig ist das, so individuell ich mir vorkommen kann, Weihnachten ist etwas, dem sich fast niemand entziehen kann. Zumindest nicht im christlich-europäischen Konsumzirkus, in dem wir uns befinden.
Jetzt haben wir ja auch wieder ein besonderes Weihnachten. Wir sind immer noch oder immer schon wieder in einem Corona-Weihnachtsjahr. Und das schreiben Sie ziemlich am Ende des Buchs. Im Corona-Jahr wurde häufig der Verlust von etwas bejammert, das vorher gar nicht mal positiv benannt werden konnte. Jammern ist dem Wünschen eng verwandt, heißt es da. Ist das also eigentlich auch eine nicht ungefährliche Sache, zu jammern?
Ich fürchte, dass Jammern so beliebt ist, weil es überhaupt nicht gefährlich ist. Man riskiert nichts, wenn man jammert. Man kann sich selbst als Opfer darstellen. Irgendwer anderer ist schuld. Man kriegt mehr Aufmerksamkeit als die, die nicht jammern. Das ist eine ziemlich gute Strategie. Deswegen ist es bei Abendessen unter Gleichgesinnten ja auch so häufig das beherrschende Thema. Ich würde eher sagen, es gibt ein tolles Wort im Deutschen, dass das Jammern einem das Leben im Normalfall nicht leichter macht. Jammern ist eigentlich das Gegenteil vom guten Leben. Und deswegen heißt es ja im Deutschen so wunderschön, sich beschweren. Man hat nachher viel mehr auf den Schultern als vorher. Und Weihnachten, das ist jetzt das dritte, vierte, zehnte Weihnachten, in dem ich lese, es sei das schwierigste Weihnachten aller Zeiten. Ich glaube, jedes Weihnachten ist so schwierig wie noch nie zuvor. Nur 2008 oder 2011 war halt die Begründung anders als 2020 und 2021.
Herr Gröbner, Sie schreiben am Ende des Buchs, was Selbstauskunft unwiderstehlich macht, ist, dass darin die Frage nach dem guten Leben mitschwingt. Das können wir ja mehr denn je brauchen. Also doch eine gute Strategie, sich über sich selbst Auskunft zu geben?
Das gute Leben hat nur einfach mit dem Reden vor Publikum nicht so richtig viel zu tun. Das steht dazu in einem sehr komplexen Verhältnis. Je mehr ich gezwungen bin, von mir selber Auskunft zu geben, desto weniger leicht kann ich Dinge verschlampen, kann Dingen ausweichen, kann mit Dingen aufhören. Das ist nämlich ein ziemlich wichtiger Teil vom guten Leben und von Freiheit, mit etwas aufhören können und es nicht begründen müssen. Das heißt, an vielen Stellen ist eine bestimmte Art von Diskretion, nicht alles sagen und auch nicht alles wissen wollen, am guten Leben sehr viel näher dran als die schrankenlose Intimität.
Valentin Gröbner, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und das Buch von Valentin Gröbner ist unter dem Titel »Bin ich das? – Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft« im S. Fischer Verlag erschienen. Adventskalender.
Hallo, ich bin Kolja Mensing und Redakteur bei Plus Eins. Ich verschenke einen Comic, und zwar einen Star Wars Comic. Der Auserwählte, den ersten Band der Darth Vader-Reihe von Charles Soule. Darth Vader ist bei dem Duell mit Obi-Wan Kenobi schwer verwundet worden und ist jetzt nur noch am Leben, weil er diese schwarze Rüstung mit diesem krassen Helm trägt. Aber Darth Vader braucht noch sein legendäres Lichtschwert mit der roten Klinge, und wie er an dieses Schwert kommt, Excalibur und die Artus-Sage ist nichts dagegen, das erzählt dieser Comic. Ich selbst bin gar nicht so ein ganz großer Star Wars-Fan, aber ich bin tatsächlich völlig fasziniert davon, wie dieses Universum nach dem Urknall im Jahre 1977 immer weiter expandiert. Es gibt ständig neue Filme, Fernsehserien, Computerspiele, Dutzende von Buchreihen und eben Comicreihen, in denen ganz neue erzählerische Galaxien entworfen werden. Und die treibende Kraft hinter dieser stetigen Ausdehnung des Star Wars-Kosmos, das ist natürlich die dunkle Seite der Macht, für die kein anderer so sehr steht wie Darth Vader. Kurz, diese Comicreihe, das ist so eine Art Basislektüre. Ich schenke dieses Comic, Der Auserwählte von Charles Soule, meinem Sohn. Ich war selbst damals zu jung, um die ersten drei Filme im Kino zu sehen, und weil ich natürlich trotzdem wissen wollte, worum es da ging, habe ich die ersten Star Wars Bücher gelesen, die es damals gab. Mein Sohn ist auch noch nicht so ganz in dem Alter, um Episode 1 bis 6 jetzt einfach mal so am Wochenende wegzubingen, aber er macht es genauso wie ich und liest stattdessen alles, was er über Star Wars in die Hände bekommt. Und das rührt mich so an, dass er jetzt dieses Darth Vader Comic zu Weihnachten bekommt, obwohl es wahrscheinlich auch nicht so ganz altersgerecht ist.
Kolja Mensing war das, Redakteur bei der Sendung Plus Eins in Deutschlandfunk Kultur. Und er legt ins sechste Türchen des Adventskalenders ein Comic von Charles Soule, Band 1 der Darth Vader-Reihe, Der Auserwählte, aus dem Amerikanischen, haben das übersetzt Michael Nagula und Jürgen Zahn. Und erschienen ist das Comic im Stuttgarter Panini Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gleich mit dem ersten Buch einen Bestseller zu landen oder einen wichtigen Preis abzuräumen, davon träumen wahrscheinlich die meisten Autorinnen und Autoren. Die Amerikanerin Avni Doshi, die hat das tatsächlich geschafft. Ihr Roman Bitterer Zucker hat es auf die Shortlist für den Booker Prize gebracht und sie ist international auch erfolgreich damit. Ihr Buch ist schon in 25 Ländern erschienen, jetzt auch hier bei uns, und Anne Kolik hat die deutsche Übersetzung von Bitterer Zucker gelesen. Das ist ja offenbar eine Mutter-Tochter-Geschichte, aber wie man es auch aus dem Leben kennt, offenbar keine ganz einfache Mutter-Tochter-Geschichte. Denn das klingt ja schon so im Titel an, bitter-süß. Was dominiert denn da den Geschmack?
Ja, es ist schon sehr stark das Bittere, würde ich sagen. Und tatsächlich würde ich auch davon abraten, dieses Buch der Mama zu Weihnachten zu schenken, obwohl ich es einen großartigen Roman finde. Denn das könnte zumindest irritierte Blicke unterm Tannenbaum geben, wenn man das Buch aufschlägt und da gleich als ersten Satz liest. Zu behaupten, ich hätte mich niemals über das Leid meiner Mutter gefreut, wäre eine glatte Lüge.
Na gut, da kann die Stimmung nicht unbedingt steigen. Das ist also ein toller Anfang. Geht es denn auch so weiter? Also hat es diese Intensität und diese Bissigkeit dann auf, weiß ich, wie vielen hundert Seiten?
Hat es. Der Anfang ist ja wie ein Faustschlag und das ganze Buch bleibt auch schmerzhaft und gleichzeitig in der Sprache, im Stil sehr, sehr schön, sodass ich mich gleichzeitig von dieser Ich-Erzählerin angezogen und abgestoßen gefühlt habe. Antara heißt diese Frau. Sie ist Mitte 30, Künstlerin, lebt in Westindien in der Großstadt Pune. Sie ist recht frisch verheiratet mit einem Business-Typen. Das heißt, obwohl sie länger kein Kunstwerk verkauft hat, muss sie sich ums Geld nicht so sehr viele Sorgen machen. Und sie haben jetzt ihre Stimme, ihren Erzählstil gerade schon sehr treffend beschrieben. Das hat diese Schärfe, das hat diese Kantigkeit. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frau, die uns in diesem Roman von sich erzählt und von ihrer Mutter Tara, die sie hasst und liebt zugleich. Und eigentlich ist dieses Mutter-Tochter-Verhältnis, das hat für mich eigentlich das Verhältnis gespiegelt, was ich als Leserin zu dieser Erzählerin auch hatte.
Und was bestimmt dieses Verhältnis der beiden? Geht es denn in dem Buch darum, dass man quasi erfährt, was da für ein Familiengeheimnis begraben ist, oder worum geht's?
Ja, es geht schon um diese zentrale Frage, woher dieser Hass und auch diese Bitterkeit zwischen Mutter und Tochter kommen. Die steht im Zentrum des Romans und Avni Doshi enthüllt uns die Antworten darauf auch erst nach und nach. Also wir starten in der Gegenwartsebene. Da bekommt Antara mit, dass ihre Mutter immer vergesslicher wird, offenbar an Demenz erkrankt, obwohl sie eigentlich noch recht jung ist. Und damit kommt jetzt die Ich-Erzählerin in die Situation, sich um diese Mutter kümmern zu müssen, kümmern zu wollen auch, obwohl sie wiederum als Kind von ihrer Mutter vernachlässigt wurde. Wir tauchen dann in unterschiedliche Jahre der Vergangenheit ab, kapitelweise, zum Beispiel ins Jahr 1986, als Tara damals etwas Unerhörtes getan hat. Sie nahm ihre kleine Tochter Antara, verlässt ihren Ehemann, um in Pune in einen Ashram zu gehen. Das ist sowas wie ein spirituelles Zentrum. Das liegt zwar in derselben Stadt, aber da galten ganz andere Regeln. Sex und Meditation standen da im Mittelpunkt. Alles dreht sich um einen Guru, dessen Geliebte Tara wird. Und ihre kleine Tochter, die bleibt komplett links liegen. Die sieht ihre Mutter tagelang nicht, bekommt in diesem Ashram weder Bildung noch Betreuung. Das sind so ganz intensive Szenen, die man da aus der Kinderperspektive von Antara miterlebt. Sehr dicht, sehr nah erzählt. Und da wird dann auch spürbar, woher diese Bitterkeit der erwachsenen Frau dann kommt.
Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass die Erzählerin als erwachsene Künstlerin ist. Erfährt man denn auch, was für eine Art von Kunst sie macht oder wie diese Kunstwerke aussehen? Spielen die dann überhaupt eine Rolle oder ist das einfach nur, ja, die ist eben Künstlerin?
Nein, tatsächlich spielen diese Kunstwerke von Antara eine Schlüsselrolle, auch für die Handlung. Sie zeichnet seit 3 Jahren immer wieder dasselbe Gesicht. Es hat begonnen mit dem Foto eines Mannes, dessen Gesicht hat sie abgezeichnet. Und dieses Porträt wiederum jeden Tag aufs Neue von ihrer eigenen Zeichnung wiederum kopiert, sodass sich mit den Monaten und Wochen da Abweichungen einschleichen. Und nach einem Jahr dieser Mann vom Foto eigentlich kaum noch wiederzuerkennen ist. Sie stellt dieses Konzeptkunstwerk sehr erfolgreich aus in einer Galerie in Bombay. Und man müsste jetzt ja meinen, Tara, ihre Mutter, wird doch den Erfolg der Tochter feiern. Aber nein, sie hasst diese Zeichnung. Sie versucht sogar, die zu zerstören. Und warum das so ist, das darf ich an dieser Stelle auf keinen Fall verraten, weil das so ein Geheimnis ist, das auch viel verrät. Ein Schlüssel sozusagen zu dieser Mutter-Tochter-Beziehung, zu dieser sehr komplizierten. Das wird auch im Buch erst spät enthüllt. Ja, und dann versteht man sehr viel mehr.
Die Autorin ist ja Amerikanerin, aber das Ganze spielt in Indien. Das habe ich richtig verstanden. Haben Sie irgendwie rausgefunden, was sie da für einen Bezug dazu hat? Also wie das kommt, dass sie diese indische Geschichte erzählt oder dass das da angesiedelt ist?
Ja, ihre Eltern stammen aus Indien, die Eltern der Autorin. Und Pune ist tatsächlich der Ort, wo die Familie ihrer Mutter herkommt. Und auch zu diesem Ashram, der hat ein reales Vorbild. Da gab es auch reale Bezüge der Verwandtschaft dorthin.
Okay, also hat wahrscheinlich was leicht Autobiografisches. Sie haben ja gesagt, man soll es nicht unbedingt seiner Mutter zu Weihnachten schenken, aber Sie haben auch mehrfach gesagt, das Buch hat Sie begeistert und ist toll. Wem könnte man es denn dann schenken?
Ich finde, vielleicht ist es eher ein Buch für eine Freundin oder einen männlichen Freund natürlich auch. Die Autorin selbst sagt, sie ist inspiriert von Schriftstellerinnen wie Rachel Karsk oder Sheila Hethi. Und wenn man die gerne liest, dann hat man sicherlich auch bei Avni Doshi Anknüpfungspunkte. Und dieser Roman ist es absolut wert, dass man sich auf ihn einlässt, auch wenn er ab und an wehtut. Denn er stellt die richtigen Fragen, auf denen man vielleicht gerade auch zur Weihnachtszeit mal drauf rumdenken kann. Zum Beispiel, wie egoistisch darf man als Mutter sein?
Also Besinnliches in einem besonderen Sinn. Anne Kolik über den Roman Bitterer Zucker von Avni Doshi. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Frauke Brott und erschienen ist es beim BTB Verlag in München.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
En puntas quis ristos, treves feme.
No sobre un disbre de riego nuevo exótico, es un hueco y no de maces.
Y de siempre, mañana, aquí.
Dos importantes pies que ya enfanten sí.
Sase sí, so, sapsi sexos.
Gato preto casa, don dijen, us prefer a vesdra.
Si quieres fumarte, no es comía.
Das ist Lopak und natürlich daneben der Toba, die eventuell jetzt die Super Soka euch ein bisschen mit Meerwasser bespritzen, eventuell die Aufmerksamkeit nochmal stibitzen, damit ihr weggeht von eurem Radio. Gerade so, wo ihr denkt, waren wir jetzt gerade in Dakar? Ey yo, das war der Plan, also komm da mal mit. Die Wurfsendung, sie nimmt dich heute prompt nochmal mit. Sie nimmt dich mit an den Strand von Grand Yoff. Wahrscheinlich war manch einer der Hörer hier noch nicht oft. Aber dafür sitzt du hier im warmen Sand und denkst, wunderbar, warum haben wir nicht so einen schönen Strand? Das ist Grand Yoff, also lasst euch da nieder. Jetzt gibt's ein bisschen Meeresrauschen anstatt der Lieder.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Lola Randl, ich bin Autorin. Mein jüngstes Buch heißt Die Krone der Schöpfung. Das Buch davor hieß Der große Garten. Ich lebe auf einem Dorf. Meistens werde ich gefragt, wie es ist, auf einem Dorf zu leben. Aber heute wurde ich gefragt, welches Buch mein Leben bestimmt hat. Und das ist natürlich bei mir total gefährlich, weil wenn ich ein Buch sage, dann fällt mir gleich ein anderes ein und so weiter. Ich darf aber eigentlich wirklich nur ein Buch sagen. Und dann habe ich mir gedacht, sage ich das Buch, Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden, von Raymond Carver. Also ich habe das Buch gelesen, da war ich vielleicht am Ende meiner Schullaufbahn, vielleicht war ich 17 oder 18. Ich hatte bis dahin auch tolle Bücher gelesen und ich liebte Max Frisch und so ein paar andere Bücher, fand ich auch schon toll. Aber als ich das las, habe ich überhaupt verstanden, wie es sein kann. Also ich war von dieser einfachen Sprache, aber auch der ganzen Melancholie der Erzählung und den Erzählungen selber, die so schon banal, aber sehr bedeutend waren und mich total berührt haben, irgendwie gefangen. Und ich glaube, ich habe das Buch einige Male gelesen und ich habe andere Bücher von Raymond Carver gelesen. Aber das war, glaube ich, das Buch, mit dem es passiert ist. Und deswegen erinnert man sich dann sehr daran, weil es da zum ersten Mal alles anders wurde. Das Interessante ist, dass ich dann eben sehr viele Bücher von amerikanischen Schriftstellern, die gerade ihre Midlife-Crisis beschreiben, noch gelesen habe und mich irgendwann selbst so wie so ein amerikanischer Midlife-Crisis-Mann gefühlt habe. Und jetzt habe ich eigentlich zum ersten Mal gespürt, dass ich einfach mit diesem amerikanischen Midlife-Crisis-Mann, den ich jetzt 20 Jahre irgendwie gefühlt war, überhaupt nichts mehr zu tun habe. Und dass so toll ich dieses Buch finde, mich auf einmal diese ganzen Probleme von den alternden Männern überhaupt nicht interessiere und dass ich es total langweilig finde, obwohl es lang meine liebsten Schriftsteller waren, auch Richard Ford und die ganzen Frank Bascom-Trilogien oder ob es da noch mehr Bücher waren, ich weiß es gar nicht. Und deswegen hätte ich jetzt doch noch Lust auf ein anderes Buch umzuschwappen im allerletzten Moment und würde mich auf einmal für Chris Kraus' I Love Dick entscheiden.
Die Schriftstellerin Lola Randl über zwei Bücher, die ihr Leben auch als Autorin verändert haben. Das sind einmal die Short Stories von Raymond Carver, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden. Gibt es beim Fischer Verlag dieses Buch und von Chris Kraus' I Love Dick. Das ist erschienen bei Mattes und Seitz.